Herzgeflüster, der Podcast vom Portal Gut zum Herz. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Ich habe hier zwei Gesprächspartnerinnen heute. Ich freue mich ganz besonders, weil wir machen mal heute was Neues, und zwar wir gehen mal über die Grenzen hinaus. Ich habe die eine Gesprächspartnerin vor einiger Zeit in Berlin bei einer Preisverleihung kennengelernt. Ganz konkret war das der Oma Mori Award. Und da bin ich mit der Anna Andrea ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass wir ein paar Themen haben, die uns beide gleichermaßen beschäftigen. Wir sind dann nach dem Treffen jeder wieder zu Hause. Anna Andrea in Linz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich hier in Frankfurt. Wir sind danach in der Videokonferenz eingetaucht in das Thema und haben gesagt, hey, lass uns mal einen Podcast machen. In diesem Zusammenhang habe ich dann die Annemarie Meyer kennengelernt, wo Anna Andrea uns zusammengebracht hat. Und dann wurde die Sache richtig rund und dann haben wir gesagt, okay, kann gar nicht anders sein, als dass wir uns heute hier treffen. An der Stelle erstmal euch beide herzlich willkommen und schön, dass ihr hier seid.
Hallo.
Hallo, danke, dass du uns eingeladen hast, Matthias.
Servus aus Österreich.
Ganz wichtig, wird noch viel wichtiger heute. Ganz kurz, ich bin gerade gestolpert, Anna Andrea, ne? So magst du eigentlich am liebsten, die Anrede von dir.
Ja, du kannst sagen Anna oder Anna Andrea oder Andrea.
dann bleiben wir wirklich bei der Anna Andrea. So, warum ist es nochmal umso spannender heute? Und zwar, Gut zum Herz gibt es seit 2019 und wir sind seit der Zeit, seitdem es uns gibt, eigentlich in Deutschland unterwegs. Es gibt immer wieder Verbindungen ins benachbarte Ausland und da haben wir immer wieder auch aus der Community Anfragen, ob denn wir uns nicht in die Richtung Österreich, Schweiz, Liechtenstein, also zusammengefasst, ob wir nicht den kompletten Dachraum mit Gut zum Herz spielen möchten. So, und wir haben eine gewisse Zeit gebraucht, gibt ja auch immer rechtliche Fragen und sind jetzt so weit und sagen, jawohl, machen wir. Und genau das haben wir auch in unserem am vergangenen Sonntag erschienenen Sommermagazin ein ziemlich groß zu einem Thema gemacht. Das passt heute perfekt mit euch beiden. Also von daher, besser geht's nicht. Wir steigen mal direkt ein. Und zwar, bei euch ist das Thema Cholesterin im Fokus. Eure Organisation heißt FHCOL Austria. Ihr sitzt in Wien, obwohl Anna Andrea in Linz sitzt.
Habe ich das richtig verstanden? Richtig, das ist ganz richtig.
Und Annemarie, du sitzt in...
Ich bin zu Hause in der Steiermark, in einem kleinen Ort, Nähe von Graz.
Okay. Also ihr seid österreichweit quasi unterwegs.
Ja, richtig.
Dann fangen wir doch mal direkt an mit eurer Organisation. Warum macht ihr beide das, was ihr macht? Und da fangen wir mal direkt mit der Annemarie an.
Also ich bin in diesem Verein FHCOL Austria von Anfang an dabei. Und zwar wurde dieser Verein 2011 gegründet auf Initiative einer Mutter, die ein Kind hatte, das ganz hohe LL-Werte hatte. Und dieses Kind, diese Tochter von der Gründerin und meine Tochter wurden im Allgemeinen Krankenhaus in Wien an der Kinderambulanz für Stoffwechselstörungen behandelt und dort hatte man sich zusammengetan, beziehungsweise der Professor Wittheim, der damals das geleitet hat, hat die Gründerin unterstützt und man sagt, es müsste doch mehrere Menschen geben, die dieselbe Betroffenheit haben und dass man sich untereinander austauschen möchte. Und das war eigentlich der Startschuss vor 15 Jahren, dass wir diese Patientenorganisation oder den Verein gegründet haben. FH Kohl Austria, also familiäre Hypercholesterinämie, abgekürzt FH.
Sehr gut, das heißt, ihr habt ein Jubiläum. 15 Jahre.
Wir haben heuer Jubiläum und ich habe von Beginn an die Funktion der Kassierin übernommen und das mache ich heute noch sehr gerne.
Also das heißt, ihr kamt eigentlich aus der Selbsthilfe, Kinder- und Jugendselbsthilfe heraus. Aber da kommen wir später auch nochmal dazu, weil das interessiert mich nochmal besonders, weil wie sich sowas dann entwickelt. Das ist natürlich für uns als Patientenorganisation natürlich auch super spannend, wenn nichts irgendwie vorangetrieben wird, sondern wenn etwas sich entwickelt. Das finde ich super spannend. Ja, vielen Dank erstmal, Annemarie. Dann machen wir mal mit dir weiter, Anna-Andrea. Und zwar, du bist die Obfrau von FH Koll Austria. Erzähl mal, wie bist du zu dieser Position gekommen?
Ja, ich wusste schon immer, dass ich ein hohes Cholesterin habe. Und wie meine Freundin, die Gründerin dieses Vereins, mir erzählt hat, dass ihre Tochter 500 Cholesterin hat mit 2 Jahren und sie da eine nach der Selbsthilfegruppe einen Verein gegründet hat, habe ich beschlossen, dass ich sie unterstütze, weil ich gesehen habe, dass da doch viel Arbeit eigentlich dahinter steckt und es sich auszahlt, wenn man rechtzeitig draufkommt und diese Kinder behandelt. Und ja, dann bin ich eingestiegen und habe sie unterstützt und meine Freundin ist aber leider im Jahr 2019 im Sommer bei einem Unfall verstorben. Und da haben wir beschlossen, die Annemarie, eine Dritte und ich, dass wir den Verein weiterführen müssen, weil das einfach viel bringt für Betroffene, die noch nichts wissen, weil, wie wir erfahren haben, ist diese familiäre Hypercholesterinämie nur zu 10% entdeckt und diagnostiziert und auch behandelt. Und die Leute, die spüren ja nichts, die haben ja kein Problem. Und wenn es nicht behandelt werden, haben die dann früher oder später einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder sonst eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und das kann man aber heutzutage super gut behandeln. Und darum, ja, mache ich das und mache es mit viel Begeisterung, weil ich sehe, dass wir wirklich was weiterbringen. Und es hat sich auch in den letzten Jahren medizinisch irrsinnig viel getan und man kann einen Herzinfarkt verhindern. Man kann einen Schlaganfall verhindern, wenn man rechtzeitig etwas dagegen tun kann. Aber man muss es wissen, dass man gefährdet ist.
Das ist die Grundvoraussetzung. Und es ist halt auch wie zum Beispiel bei der Hypertonie, beim Bluthochdruck, es ist halt was, was man so nicht merkt, ne? Wo man einfach nicht in seinem täglichen Wohlbefinden irgendwie beeinträchtigt wird. Und es ist halt eben auch so ein wirklich so ein stiller Risikofaktor. Ja? Tatsächlich so. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass sich das gerade aber auch leider bei euch in der Familie irgendwie weitergibt. Mit dem Thema mit deiner Tochter, wenn du da noch mal kurz was dazu sagen möchtest.
Ja, nachdem die familiäre Hypercholesterinämie ja in den Familien weitergereicht wird, da gibt es ja nicht nur das Cholesterin, da gibt es auch einen anderen Risikofaktor, der erst jetzt in den letzten Jahren mehr ins Licht geraten ist, das Lipoprotein klein a, das neben dem hohen LDL ein wesentlicher unabhängiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Und wenn der erhöht ist, und das LDL erhöht ist, dann steigert sich das Risiko um ein Vielfaches. Und darum ist es auch wichtig, dass das immer, also dass das jetzt bekannter wird und bestimmt wird, weil es wird ja in Österreich auch nicht automatisch getestet bei der Gesunduntersuchung. Da muss sich jetzt jeder selbst noch drum kümmern, dass sein Lipoprotein klein a bestimmt wird und schauen, ob er ein Risiko hat, weil einer von fünf ist betroffen. Dieses Lipoprotein klein a ist wirklich sehr weit verbreitet.
Wir sprechen von wirklich einer beträchtlichen Zahl von 20%. Ist das tatsächlich so?
Das ist so. Und wir haben Tests gemacht, weil wir machen immer wieder so Lipidbestimmungen im öffentlichen Raum. Und da haben wir 100 Personen getestet und diese diese Verteilung von 1 zu 5 hat sich genau bestätigt, aber es hat nicht jeder den höchsten, also es kommt dann darauf an, wie hoch das Lipoprotein klein a erhöht ist. Aber man muss es einmal wissen. Aber es hat, sind einer von 5 hat erhöhtes Lipoprotein klein a.
War vor kurzem bei einer Veranstaltung gewesen, da war ein Vortrag von, ein sehr spannender Vortrag von einem Mediziner, und der brachte eine Zahl ins Spiel, das bezog sich auf Erwachsene, der sagt, testet man von 10 Menschen wirklich konsequent die Lipidwerte, hat man von 8 bei 8 ein Problem. Ob wie groß, wie klein, weiß man nicht, aber das ist so weit verbreitet. Das ist unglaublich. Und was da an Dunkelziffer durch die Gegend läuft, egal wo in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer, das ist beachtlich, ne?
Die familiäre Hypercholesterinämie ist ja ziemlich weit verbreitet. Die hat einer von 250 und die wird zu 50% weitervererbt. Darum wäre es ja so wichtig, dass man schon die Kinder testet, weil wenn man die rechtzeitig behandelt, dann haben die nie ein Herz-Kreislauf-Risiko. Im besten Fall. Man weiß natürlich nicht, was sonst noch dazukommt.
Annemarie, bei dir nochmal in das Thema Cholesterin rein einzusteigen. Erzähl doch mal deinen Weg dahin, weshalb du dich da heute so engagierst in dem Bereich.
Ja, ich bin wirklich betroffen. Ich habe sehr, sehr hohe Cholesterinwerte, auch so gegen 500. Aber schlimm ist, dass der LDL, der speziell für diese Ablagerungen an den Arterien verantwortlich ist, auch so hoch ist. Und ich habe das eigentlich durch Zufall, aber durch einen, muss ich sagen, fast traurig ist es jetzt nicht aus das richtige Wort, aber durch einen Zufall erfahren, weil meine Mutter mit 58 Jahren plötzlich Probleme hatte. Also sie konnte dann keine Stiegen steigen und es weiterging ins Krankenhaus. Da war so die Idee, ein Stent wäre vielleicht nötig. Und die haben sie gar nicht mehr aufgeweckt, sondern haben dann 4 Beibisse gesetzt. Alles verkalkt, ja. Also das mit 58 Jahren. Und dann kam sie in Nachbehandlung und in Reha und so weiter. Und irgendein Arzt, aber nicht der erste oder zweite, sondern so ein Reha-Arzt, sagt: Wissen Sie, ob Ihre Kinder vielleicht auch betroffen sind? Weil das schaut nach vererbter Krankheit aus. Und dann hat sie mir das erzählt und ich bin dann zum Test gegangen. Ich war nicht einmal 30. Und oh Schreck, ich hatte ganz, ganz hohe Werte. Und das Schlimme war, dass ich damals im Krankenhaus von einer Assistentin gesagt bekam, sie werden keine hohe Lebenserwartung haben. Ja, also das hat mich jetzt wirklich betroffen gemacht. Ich hatte schon 2 Kinder und dachte mir, Gott, oh Gott, meine Mutter mit 58, wie viel bleibt mir da noch? Ja, und sie sagte noch, ja, früher, die Leute haben nicht so üppig gelebt wie wir. Wir essen ja so viel Eier und haben so eine üppige Ernährung, und diese Nachkriegskinder waren ja damals nicht so quasi ernährt, so wie wir heute. Also die hatten noch magerere Kost, wie man so schön sagt. Also das heißt, das Risiko bei mir wird sehr hoch sein. Ich war natürlich sehr entsetzt und habe mir gedacht, ich muss da was dagegen tun. Und dann sagte mir noch eine Ärztin, wie schaut es mit Ihren Kindern aus? Lassen Sie dich doch auch testen, weil ich bin eigentlich nur auf mich fokussiert gewesen. Aber ich hatte schon 2 Kinder, also das heißt, 50% Erbrisiko haben wir ja schon gehört, gibt es da. Und tatsächlich von den beiden Kindern hat ein Kind auch diese hohen Werte. Also ich habe genau diese 50% eingehalten. Und mit dieser Tochter bin ich dann ins Allgemeine Krankenhaus auf die Kinderklinik und wurde dann schon im Kindesalter, wurde sie schon behandelt. Was damals nicht noch klar war, aber heute natürlich umso besser bekannt ist, dass die Medizin ja da große Fortschritte gemacht hat. Also der Stand vor 30 Jahren ist wirklich so, dass man damals kaum Aussicht hatte. Und ich habe das Ganze mitgemacht mit allen Medikamenten, die verfügbar waren. Und die Statine sind gerade auf den Markt gekommen, ganz schwierig zu erreichen, immer mit Chefarzt und so weiter. Aber da habe ich schon die Werte so bis auf 100 LDL bekommen. Aber da hat der Internist gesagt, nein, Sie müssen noch runter, Sie müssen noch runter. Das ist zu wenig. Und ich dachte mir, alles ausgereizt, ich habe alles genommen. Und bis zu diesem tollen Moment, wie dann diese PCSK9-Hemmer, also diese Injektionen auf den Markt kamen. Und durch diese Patientenorganisation, wo ich mitgearbeitet habe, waren wir ja ganz am Fokus, am Puls von den neuen Entwicklungen. Wir haben ja wissenschaftlichen Beirat, wir haben gute Ärzte, wir haben da sehr viele Kontakte. Und ich wurde dann schon in die Studie eingeladen, also ich habe mich gemeldet zur Zulassung. Und die haben mir gesagt, auch wenn sie jetzt, das war so eine placebo-verdeckte Zulassung, das ist jetzt her, ich glaube, ich sage einmal 12 Jahre gefühlt, weiß ich jetzt nicht. Aber es war wirklich so, ich war in der Placebo-Gruppe, also ich hatte keine Verbesserung, es war aber verdeckt, ich wusste es nicht, der Arzt wusste es nicht, aber mir wurde versprochen, dass ich die Erste bin, die von dem Medikament was bekomme. Ja, weil es sehr schwierig war, auch wieder Chefarzt und Spezialambulanz und so weiter. Und seitdem bin ich im Bilderbuchbereich. Ich habe LDL unter 40. Und
Okay.
ich hatte, und das ganz Schöne sage ich noch zum Schluss, ich habe dann auch schon die Karotis-Untersuchungen, meine Ablagerungen waren dann schon Millimeter dick, weiß ich gar nicht mehr wie viel, aber schon ziemlich verengt. Und nach einem halben Jahr mit diesem PCSK9-Hämmer kam ich zur Kontrolle und das ist so stark zurückgegangen, es hat sich ausgespült. Also auch dann vielleicht auch in den anderen Arterien. Und das, dann hat mir mein praktischer Arzt gesagt, ich sage Ihnen was, Sie sind gesund und Sie haben eine Lebenserwartung wie jeder andere auch. Ja? Und das ist die schöne Botschaft. Ja? Wenn man das gut in den Griff kriegt, ist das Risiko weg. Ich hoffe.
So sehe ich das tatsächlich auch. Übrigens, Anna-Andrea, wir hatten uns bei dem ersten Gespräch, hattest du mir von jemandem erzählt, wo genau dieser PCSK9-Hämmer genau das bewirkt hat, weil ich habe das Problem ja auch. Das war Anna-Marie dann dementsprechend.
Das war die Annemarie. Ich habe dir
Ach,
von der Annemarie erzählt, ja.
da erinnere ich mich, genau. Ah, spannend. Okay,
Ja.
da muss ich jetzt auch nochmal mit meiner Geschichte dann da reinkommen. Da wird einfach die Zuhörer so ein bisschen das Bild bekommen. Also bei mir ist es auch tatsächlich so, ich habe eine Hyperlipidämie, wenn ich jetzt mal komplettes zusammennehme. Mein großes Problem waren zu meinem damaligen Zeitpunkt, als ich auch den Herzinfarkt hatte, das ist mittlerweile 24 Jahre her, waren das die Triglyceride, die da damals in der Größenordnung bei 2100 Milligramm per Deziliter gemessen wurden. Also das war schon wirklich ziemlich in dem Bereich, wo es dann wirklich auch kritisch wurde. Der Cholesterin, der war dann natürlich von dem Eindruck dieser hohen Zahl der Triglyceride, fiel der damals mit 600 irgendwie gar nicht so sehr ins Gewicht. Der wurde zwar quasi natürlich als problematisch angeschaut. Und was es damals in der Form noch nicht in der Form so gab, das war diese Bewertung mit LDL und HDL. Also das war noch mehr der Gesamtcholesterin im Fokus. Es wurde zwar LDL und HDL aufgeführt, aber so wie heute das Thema mit dem LDL-Wert ist, den nach unten zu bringen, so war es damals tatsächlich nicht. Ich habe damals auch die komplette, ich nenne es jetzt mal wirklich Tortur durchgemacht, bis wirklich mal Medikamente gefunden waren, die zum einen halt auch wirklich gewirkt haben. Und zum anderen halt auch in der Wechselwirkung irgendwie für mich erträglich war, muss man halt einfach sagen, Nebenwirkungen, die bleiben da nicht aus. Und das ist auch, glaube ich, was jeder wissen sollte. Und bei mir ist auch wirklich der PCSK9-Hämmer wirklich der Gamechanger. Ich habe im Moment aktuell einen LDL-Wert von 34. Also ich bin da super glücklich. Aber der Unterschied zu dir, deshalb habe ich auch dann damals meinen, gar nicht lang her, vor ein paar Wochen meinen Kardiologen gefragt, ob denn da irgendwo es unterschiedliche PCSK9-Hämmer gäbe, die dann eben auch eine Auswirkung auf die Ablagerungen am Hals hätten. Und da war ihm das jetzt in der Form nicht bekannt. Das jetzt aber mal an der Stelle noch ganz wichtig, nochmal auch für die Zuhörer, wenn wir über PCSK9-Hämmer und über Statine sprechen, das sind allgemeine Namen von dem, was halt eben das Produkt kann, das Medikament kann. Es sind keine Produktnamen. Wir nennen auch hier keine Produktnamen, ganz wichtig nochmal. Aber das finde ich ja super spannend. Und es hat bei dir echt was geholfen, Annemarie, dass da an den Ablagerungen am Hals dann tatsächlich das zu beginnen. Das ist ja hochinteressant.
Ja, und ergänzend zu meiner Geschichte meiner Mutter, die war mit 58, hatte sie die 4 Beilbässe und die ist jetzt 87 und es hat sich nichts mehr, weil sie gut behandelt ist, abgelagert. Also da, man sieht, mit ihrer, trotz mit ihrer genetischen Erkrankung oder mit auch meiner, hat sie weiter gut leben können. Ja? Und wenn sie jetzt schon vorher das gewusst hätte, so wie ich bin jetzt auch schon weit über 58, also ich habe mir da schon was Großartiges erspart. Ja? Weil ich es behandle, weil ich es weiß und weil ich es behandle. Es gibt ja auch Menschen, die wissen davon, von den Risikofaktoren und tun aber nichts dagegen. Ja? Das ist, haben wir leider in unserer Familie auch erlebt. Ein Cousin von mir ist sehr früh verstorben, weil er gesagt hat, naja, der hat das einfach nicht ernst genommen und war dann wirklich, ist wirklich verstorben, knapp über 40. Ihm hat es jetzt nicht mehr so getroffen, aber er hat drei kleine Kinder. Ja, also da kann man sich vorstellen, was da für ein Leid entsteht.
Absolut, gar keine Frage. Das ist tatsächlich genau das Thema. Anna-Andrea, bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Thema mit deiner Tochter. Und zwar vor kurzem ein Gespräch gehabt, ging auch um das Thema Cholesterin. Bin ich ja richtig informiert, dass es tatsächlich im Moment, was Medikamente betrifft, mit dem Thema Lipoklein A sogar noch ein bisschen komplizierter ist oder schwieriger ist als mit Behandlung für eine normale, in Anführungszeichen, Hypercholesterinämie. Ist das tatsächlich so?
Das würde ich nicht so sehen. Es geht nur darum, dass man das Lipoprotein klein a in der Gesamtsicht der Lipide beachten muss. Der Professor Cronenberg, unser österreichischer Lipoprotein klein a Experte, hat gesagt, das Lipoprotein klein a ist keine Rocket Science. Das muss man nicht genetisch testen. Da musst du nur eine Blutabnahme machen, einmal im Leben, und dann weißt du, wie hoch das ist. Das kann eigentlich jedes Labor leicht machen. Du
Also
musst
eigentlich
es
schon
nur wissen.
bei der Geburt schon im Prinzip.
Im Prinzip schon. Ja, das könnte man bei der Geburt schon bestimmen. Aber es wäre schon geholfen, wenn das in der allgemeinen Gesunduntersuchung als Fixfaktor drin wäre, einmal im Leben. Weil man muss es beachten in der Gesamtsicht.
Da sind wir nämlich genau bei dem Thema, was wir als Gut zum Herz immer wieder erleben. Wir haben ja mit vielen Patientenorganisationen zu tun, haben auch bei uns immer den gleichen Weg, dass wir sagen, in dem Fall ich als Matthias Jung spreche halt eben ausschließlich über die Dinge, die ich mich auch selbst betreffen. Trotzdem haben wir bei Gut zum Herz im Prinzip alle Indikationen bzw. Risikofaktoren, die zu einem Herzproblem führen können. Aber ich kann halt eben nicht über eine Herzschwäche sprechen, die habe ich nicht. Deshalb und nochmal ganz wichtig der Hinweis, wir sprechen da wirklich ausschließlich selbst über Dinge, die uns dann selbst betreffen, oder lassen bei anderen Themen andere zu Wort kommen. Das nochmal als Hinweis. Was mir im Moment immer wieder begegnet, das sind drei Begrifflichkeiten, wenn wir mit Patientenorganisationen sprechen. Das erste ist die Selbsthilfe, was man natürlich in den allermeisten Fällen, wenn man mit Patientenorganisationen spricht, das immer im Kontext sieht. Und ich weiß auch, ich weiß ja, wie es in Österreich ist, auch der Begriff Selbsthilfe manchmal immer gar nicht so sehr positiv besetzt ist. Das zweite ist natürlich immer wieder das ganze große Thema Prävention. Und dann musste ich so ein bisschen das lernen, weil ich habe immer mal wieder den dritten Begriff, nämlich die Früherkennung, so immer ein bisschen mit Prävention in einen Topf geschmissen. Aber wenn ich gerade jetzt bei dem Thema familiäre Hypercholesterinämie bleibe und auch mit dem Thema Lipoklein A, dann ist es ja erstmal im allerersten Schritt, Awareness zu schaffen, Aufmerksamkeit zu schaffen mit dem Thema Früherkennung, dass die Leute überhaupt erstmal ein Auge darauf haben. Würdet ihr genau, und dann kommen wir nämlich auch zu eurer Arbeit, in eurem Verein, wäre das von mir so richtig erkannt? Und ich schicke die Frage dann gleich hinterher, weil manchmal frage ich mich, was soll man in der Selbsthilfegruppe, wenn es um erhöhte Blutfettwerte geht, viel machen? Weil ich bin vom Arzt eingestellt. Klar, es ist ganz wichtig mit dem Thema Nebenwirkungen. Das ist was, wo man sich wirklich sehr gut austauschen kann. Aber das sind genau mal dieses Thema, um einzusteigen in eure Arbeit. Wie verhält sich das? Vielleicht mal mit dir, Anna Andrea, angefangen.
Ja, du siehst das ganz richtig, Matthias. Die Awareness ist eigentlich unsere Hauptarbeit, weil du spürst das Cholesterin nicht, das sich ablagert. Du spürst nicht, dass du einen hohen Blutdruck hast. Du musst einmal einfach das checken lassen, eine Blutabnahme machen lassen und ein Status quo erstellen und dann feststellen, habe ich ein Risiko oder habe ich kein Risiko? Und wenn ich weiß, dass ich ein Risiko habe, dann kann ich was dagegen tun. Und in Österreich sind wir Gott sei Dank so gut aufgestellt, dass die Leute auch die Medikamente bekommen. Nur einnehmen müssen sie sie selber. Und da sage ich, eigentlich müsste mehr Gesundheitsbewusstsein in der gesamten Bevölkerung geschaffen werden, weil die Leute sich nicht bewusst sind, dass sie gesund sind, dass sie nichts haben. Bei der letzten Veranstaltung, wo ich da war, da hat eine Ärztin gesagt, ja, ich sage meinen Patienten, wir schauen, dass sie keinen Herzinfarkt bekommen. Wenn sie jetzt die Medikamente nehmen, dann sind sie gut drauf und wir schauen, dass sie so lange wie möglich gesund leben können. Und das sollte eigentlich unser Ziel sein. Aber wenn ich nicht weiß, dass ich ein Risiko habe, dann tue ich auch nichts dagegen. Und darum machen wir auch Tests im öffentlichen Bereich. Im September zum FH Awareness Tag wollen wir in Wien in einem Einkaufszentrum wieder eine Veranstaltung machen, wo sich die Leute im Vorbeigehen gratis testen lassen können. Und da wird auch LP Klein A angeboten. Und dann ist ein Arzt da, der sie aufklärt, wenn sie wollen. Ja.
Spannend, Annemarie, aber ich muss noch mal zu deiner Mama zurückkommen, wenn ich darf. Sie ist jetzt 87 und sie lebt noch, ne? Habe ich richtig verstanden?
Ja, sie ist natürlich 87 Jahre alt und ihr merkt, sie wird ja halt immer schwächer, aber das ist die Altersschwäche. Das ist
Ja.
in diesem Alter eigentlich ja ganz normal und
Normal.
sie lebt ja schon viel länger als viele andere. Ja, und sie lebt mit diesem Risiko, das sie hat und behandelt, noch immer. Also es liegt jetzt nicht an ihrem Herz, dass sie jetzt nicht gut lebt, ja.
Darauf will ich nämlich genau hinaus, weil bei mir war damals die Situation, ich war damals auch in einer ganz anderen Gewichtsklasse. Ich war aber weit über 100 Kilo und dann kam halt eben diese Diagnose, dieses Paket metabolisches Syndrom, wo ja auch noch, klar, eben das Thema Adipositas, aber auch das Thema Bluthochdruck. Ich hatte damals noch so eine Art Prädiabetes, wo ich dem Ganzen aber mit einer Gewichtsreduzierung dem Ganzen nochmal von der Schippe springen konnte. Aber ich erinnere mich, als ich damals so in das Thema Hypercholesterinämie so eintauchen musste, und dann war so bei mir im Kopf der Gedanke, ja, ihr gebt mir jetzt was Schönes zum Einnehmen und dann kann ich einfach so weiterleben wie die ganze Zeit. Fast Food, wenig Sport, viel Arbeit, keine Bewegung. Das hat deine Mutter garantiert irgendwann nicht so gemacht, wie ich diesen Gedanke damals hatte, oder?
Na, meine Mutter hat immer, also sie war in der Landwirtschaft tätig, hatte einen großen Garten, war immer aktiv. Also nicht jetzt Sport, wie wir es machen, aber Sport, wie halt vor 30, 40 Jahren die Menschen sich am Land für die Arbeit bewegen mussten. Ja, und sie war eigentlich immer schlank. Und ihre Mutter, wir haben ihr das natürlich weitergegeben, ihre Mutter ist mit 72 am Herzinfarkt verstorben, immer schwächer, schwächer geworden. Also konnte man zuschauen, das Herz hat es nicht mehr geschafft. Man eh bis 72, aber man sagt, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, die Frauen sind am Anfang durch die Hormone besser geschützt. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr, also habe nichts dagegen gehört. Aber ja, das sind dann aber auch 16 Jahre weniger, als meine Mutter heute schon lebt. Gell? Und der eine ist ein bisschen früher und der andere ein bisschen später dran mit diesem Risiko. Und ich persönlich mach viel Sport, wirklich, ja. Und ich habe eine gewisse Zeit war ich auch im allgemeinen Krankenhaus mit in Behandlung mit meinem Kind und habe dann auch diese Diäten mitgemacht mit kein Ei, kein tierisches Fett und so weiter, ja. Es wurde alles dann wieder gemessen und so. Es hat sich halt in den Werten minimalst was bewegt, bis gar nicht, ja. Und das hat mir meine Mutter auch gesagt, die war, bevor sie diesen Beibesser bekommen hat, auf Kur bei dem Bauernkrankenkasse und die haben ihr Blut abgenommen. Also, was? Sie sind ja unmöglich, was sie da wahrscheinlich an Schweinefleisch und Schmalz essen. Sie sind komplett unvernünftig und haben sie dann auf Diät gesetzt. Und sie sagt, ich tue nichts Schlechtes. Sie kocht so viel Gemüse, eigener Garten. Und wie sie dann nach Hause gegangen ist, haben sie nur einmal getestet und dann hatte sie sogar höhere Werte, als wie sie gekommen war. Also, da war das medizinische Personal überhaupt noch nicht auf diesen genetischen Trip. Das war unbekannt. Und vielleicht darf ich noch eine Erfahrung, die ich jetzt letzte Woche gemacht habe, sagen. Ich war Golfspiel und hatte in meinem Flight eine nette Frau dabei in meinem Alter. Und da lernt man wirklich Menschen kennen. Man geht da ein paar Stunden spazieren und sie sagt mal, sie muss sich schonen, weil sie ist froh, dass es jetzt wieder so geht. Sage ich, was war denn? Naja, sie hatte vor 2 Jahren eine Operation, sie bekam zwei Bypassbässe. Und ich bin da immer ganz hellhörig. Also ich spreche über das, ich spreche Leute an, wenn ich sowas höre und sage, wieso? Naja, sie hat so hohe Cholesterinwerte und das ist jetzt, wie sie jetzt weiß, vererbt. Aber ihr Internist hat gesagt, Statine, 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 und sie hat es ihm nicht vertragen. Aber weiter hat er sie nicht geschickt, weil er kann nichts anderes verschreiben. Da müsste sie in eine Spezialambulanz. Stimmt, aber er hat sie nicht dorthin geschickt. Das muss man sich einmal vorstellen. Ja? Ich sage, bitte, das ist ja fahrlässig. Ja? Vor 2 Jahren hatte jeder Internist schon wissen müssen, dass man das gut behandelt, weil ich bin seit 10 Jahren gut behandelt. Und da gibt es noch so viel Defizit bei den Fachärzten, das sollte man nicht glauben. Ja? Und die arme Frau hat jetzt wirklich eine Operation am offenen Herzen über sich ergehen lassen müssen, nur weil der Arzt so ein Defizit hat, muss ich sagen.
Schon fast eine Fahrlässigkeit, ne? Irgendwie.
Fahrlässig, ja wirklich, ja.
Aber das finde ich spannend, das, was du sagst, weil mir geht es genauso. Ich bin da sehr offen mit meinem Thema und wenn man die Offenheit nach außen trägt, dann kommt unheimlich viel, ach übrigens, ich habe da auch ein Thema, ja. Und das sind genau die spannenden Gespräche, wo man halt auch wirklich wahnsinnig viel lernt und auch für sich lernt, auch im Positiven. Und natürlich jetzt mit deiner Anekdote auch dann natürlich viel seltsame Dinge. Aber das ist halt auch wieder was, das bauen uns bei Gut zum Herzen ein bisschen Konzept. Ich bin froh, dass wir unsere Mediziner haben, aber Mediziner können auch nicht immer alles wissen. Und dann auch manchmal den Betroffenen so ein bisschen dazu zu animieren und zu sagen, hey, geh mal zu deinem Arzt und sprech mal genau das und das an. Kann nicht falsch sein. Ja, ich weiß, manche Ärzte, die möchten das nicht unbedingt immer so. Aber es ist besser, man hat einmal drüber gesprochen, hat es geklärt, als dass dann irgendwie sowas rauskommt wie das, was du gerade erzählt hast. Genau.
Ja, und wenn man so Gespräche führt und man sagt, da Herzinfarkt, und man fragt nach, da kommt man findet diese Menschen durch Gespräche. Ja, das ist wirklich interessant. Ja. Und vielleicht noch für mich jetzt als Patientin oder Klientin meiner Internistin, die ich hier im Ort habe, den habe ich jetzt neu, weil ich umgezogen bin. Und ich gehe zu ihm, der war gut aufgeklärt über unser Thema, familiäre Hypercholesterinämie. Also, den habe und er hat sich selbst auch erkundigt, was wir so tun. Und er sagt, er stellt die Menschen gut ein, die zu ihm kommen. Und dann haben sie alles genommen, dann sind sie super drauf mit guten Werten und glauben, jetzt ist alles gut und hören dann damit auf. Und das ist sein Problem, ja, dass man das nicht aufhören kann, sondern das ist eine lebenslange Therapie, dass man mit dem eben einfach leben muss. Und umgekehrt, ich habe mit einer Frau gesprochen vom Ort, die gesagt hat, ich gesagt, nein, ich war jetzt bei dem Internisten, der ist eh lässig und so. Und sie sagt, ja, aber der verschreibt so viel Pulver. Pulver ist gleich Medikamente, gell? Ich sage, na, wird sie ja wohl einen Grund haben, ja, weil er macht das, damit du vielleicht ein gutes, langes Leben hast. Aber dieses, da kann man nicht hingehen, weil du kriegst nur Tabletten verschrieben, das steht auch im Raum der Bevölkerung, ja.
Das ist aber halt eben genau unter dem großen Begriff Adhärenz. Ja, ich habe da, als mir das erste Mal begegnet ist, da musste ich auch mal schlucken. Da gibt es Zahlen, die sind echt ja, erschütternd. Also rund 50% aller verschriebenen Medikamente werden nicht genommen, ja, weil einfach die Leute sagen, brauche ich das? Mir geht's doch gut. Bei mir ist es nochmal das Thema, wo mir das noch viel häufiger begegnet. Ich würde mich ja im erweiterten Sinne jetzt als psychokardiologisch erkrankt selbst bezeichnen. Wenn wir jetzt in dem ersten Thema Psycho bleiben, das ist ja noch viel schlimmer. Die Leute haben endlich was, wo sie aus dem Tief rauskommen, sind aus dem Tief draußen und sagen, ja, mir geht's ja gut, ich setze jetzt meine Medikamente ab und sind genauso schnell wieder in dem Loch drin. Und da denke ich mir halt manchmal, Da kann der Arzt so viel Aufklärungsarbeit machen, wenn dann echt der Patient oder der Betroffene so eine Entscheidung selbst trifft, das ist halt eben nicht sonderlich clever. Auch das, glaube ich, eine Arbeit von euch, wirklich zu sagen, das ist eine Krankheit, die ist nicht wie jetzt eine Magen-Darm-Grippe oder eine Erkältung, die jetzt mal irgendwann wieder gehen wird. Das ist was, das habt ihr euer ganzes Leben. Mir ist kein Fall bekannt, wo eine Fettstoffwechselerkrankung irgendwann mal von sich aus wieder gegangen wäre. Oder gibt's sowas? Habt ihr euch das schon mal irgendwo begegnet, irgendwann bei euch?
Da liegst du absolut richtig, Matthias. Also, das ist ganz eine wichtige Aufgabe auch von uns, dass wir die Leute überzeugen, dass sie das immer nehmen müssen und dass sie auch dann schauen sollen, dass wenn es wieder was Neues gibt, ob es da was Besseres für sie gibt, dass sie dranbleiben müssen, aber dass man es eben immer nehmen muss. Und wenn man da in so einer Gruppe beisammen ist und redet, dann wird man bestärkt und es ist gut, wenn die wieder fragen können, und tut sich was Neues und sie erfahren was. Also es ist der Austausch untereinander schon wichtig und man erfährt auch von Ärzten, die sich in der Materie gut auskennen. Also wir haben natürlich gute Kontakte zu Experten. Und es ist ein Unterschied, ob ich zu einem Experten gehe oder zu irgendeinem. Weil zum Beispiel mein Hausarzt hat mir erzählt, er hat eine Patientin mit erhöhten LP-Klein-A zu einem Kardiologen geschickt und der Kardiologe hat gesagt, ja, tut mir leid, da können wir nichts machen, da gibt es keine Medikamente. Und das geht halt natürlich nicht. Der Kardiologe müsste die Patientin aufklären, dass man da sehr wohl was machen kann. Reduktion der anderen Risikofaktoren, aber der wusste selbst nicht Bescheid. Der kriegt keine Zuweisungen mehr von dem Arzt. Ja, also die Ärzteaufklärung ist schon auch noch ein wichtiges Thema und deshalb gehen wir auch auf so Kongresse mit unseren Infoständen, wo wir dann auch mit Ärzten ins Gespräch kommen, dass die wissen, dass es uns gibt und dass man einfach einmal ins Gespräch kommt.
Ja, das heißt übrigens bei Gut zum Herz, das haben wir zusammen verbunden zu dem Thema Passion Empowerment, Neudeutsch, also wirklich die Patienten im besten Fall dazu zu animieren, ihr eigener Gesundheitsmanager zu sein. Und dazu gehört für mich, bei uns heißt es Mediklar, dass die Leute in klarer Sprache verstehen, was sie haben und kein medizinisch und was auch immer. Und die zweite Sache, das heißt wirklich so, wie sage ich es meinem Arzt, einfach mal zwei, drei Stichworte einem Betroffenen einfach mal so ein bisschen mitgeben, weil der hat in aller Regel bei seinem Arztbesuch nicht lange Zeit, irgendeine Ausführung zu machen, zumal halt auch dann oftmals der Arzt dann kommt und sagt, na, war da Dr. Google unterwegs, ja? Das ist ja auch so eine Problematik. Also deshalb einfach, dass die Leute verstehen, um was es geht. Ich komme jetzt mal in eigener Sache und zwar vor kurzem ein Gespräch gehabt mit jemandem, der auch an einer Hyperlipidämie leidet und der sagt, boah, ich bin mal wieder in so einer Phase, wo ich meine Medikamente anpassen muss, da stimmen die Werte nicht mehr. Na, ich sag, boah, was hat sich bei dir geändert? Zugenommen, ja, da wir werden irgendwie alle nicht jünger und es wird eben von Jahr zu Jahr alles schwieriger. Und dann sagt er, nee, gar nicht. Die haben einfach meine Zielwerte irgendwie verändert, nach runtergesetzt. Und die ganzen Jahre war das alles in einem Rahmen. Und jetzt gibt es plötzlich ein paar reduzierte Werte. Und plötzlich muss ich wieder anfangen, damit mein Kardiologe, der das sehr ernst nimmt, das dann halt eben dann ja, sich seine Arbeit gemacht fühlt. Wie geht ihr jetzt mal in eigener Sache mit dem Thema um? Ich meine, wir haben es alle schon ein paar Jahre, wie da die Werte im Prinzip regelmäßig gesenkt werden. Wie seht ihr das in der täglichen Arbeit mit dem Thema Cholesterin gerade?
Das ist natürlich bei uns auch ein Thema, aber wir haben natürlich auch unsere Experten, die uns erklären, warum das so ist. Da gibt es Studien mit Zehntausenden von Leuten und da kommen die Erkenntnisse, dass wenn man das senkt, wenn man die Werte senkt, dass das einen positiven Effekt hat und dass es zum Nutzen der Patienten ist. Die Leute sagen, ja, das ist im Interesse der Pharma, dass die da ihre Medikamente verkaufen. Das kann natürlich auch sein, aber eigentlich ist es zu unserem Nutzen, zu dem Nutzen der Patienten und Patientinnen, weil wir ja die guten Medikamente haben und wissen, wenn wir die nehmen, dann haben wir eine höhere Chance für bessere Lebenszeit. Und so versuchen wir halt auch die Leute diesbezüglich zu überzeugen, weil eigentlich ist es ja zu unserem Nutzen. Früher waren ja die Werte viel höher. Und das mit dem Zielwert, das ist auch jetzt erst mit dieser ganzen Herzgeschichte, weil der Zielwert, der setzt sich ja aus verschiedenem zusammen. Eben, wie du sagst, Zucker, Blutdruck und Cholesterin. Es ist, man hat ja, wenn man gerade ein Herz-Kreislauf-Risiko hat, da geht es ja nicht um einen Wert. Also wir sind ja nur ein kleiner Teil mit dem Cholesterin. Darum muss man die anderen Werte auch immer im Auge behalten und sollte man auch schauen, dass die im Zielbereich sind.
Genau, und jetzt sind wir nämlich genau schon bei eurer Arbeit. Und da steigen wir jetzt nochmal zum Ende des Podcasts tatsächlich nochmal da ein. Und zwar, vor kurzem hattet ihr mich eingeladen zu einem Stammtisch. Ich saß leider im ICE von Berlin nach Frankfurt und das war mit dem Internet nicht so lustig. Das heißt, ich konnte da nicht teilnehmen. Das war aber schon mal ein erster Teil von eurer Arbeit. Ihr veranstaltet Stammtische zum Beispiel. Und wenn ich da jetzt noch mal hoffentlich auf der richtigen Fährte bin, wenn ich denke, ich komme zu euch und es geht nur um Cholesterin, da bin ich falsch. Bei euch geht es wirklich um den ganzheitlichen Ansatz.
Es geht natürlich in erster Linie ums Cholesterin, aber dann geht es um unsere Gesundheit. Und da ist eben das Cholesterin ein kleiner Baustein. Und dieser Stammtisch, wir machen einmal im Jahr mindestens einen Online-Stammtisch, damit auch unsere Mitglieder aus den Bundesländern teilnehmen können. Und der war super besucht und der war auch spannend, weil da ging es um eine App, mit der man sozusagen sein Gesundheitsmanager werden kann. Aber die ist momentan nur im Großraum London verfügbar. Aber es gibt da verschiedenste Entwicklungen und ich glaube, da tut sich in der Zukunft ein Markt auf, dass für Personen, die selbst die Gesundheit in die Hand nehmen wollen, da einiges möglich wird, ja, eben selbst Einfluss zu nehmen und sich zu kontrollieren und zu schauen, ob man im Zielbereich ist. Da ist noch viel Luft nach oben, aber es ist einiges am Köcheln.
Annemarie, du hast noch eine Ergänzung?
Also ergänzend zu unserer Arbeit in unserem Verein möchte ich noch sagen, dass speziell auch Diana Andrea, wir sind sehr vernetzt mit ganz Europa, beziehungsweise auch bis Amerika, China. Diese Patientenorganisationen gibt es ja nicht nur in Österreich, die gibt es eigentlich fast weltweit. Und gerade in Europa gibt es ein jährliches Treffen und da geht eine Abordnung von jedem Land hin. Es wird ausgetauscht, es werden die neuesten Informationen von Ärzten verteilt. Es entsteht eine Community, man sieht, man ist mit dem Thema nicht alleine und das macht auch so viel Spaß und es gibt einen so richtigen Impuls, man kommt nach Hause und macht mit Freude weiter.
Da wären wir schon beim Werbeblock und den dürfen wir heute von ganzem Herzen machen. Annemarie, du bist Kassierin, hast du gesagt. Ein Verein braucht natürlich Geld. Man könnte auch Mitglied bei euch werden.
Ja, natürlich, man kann gerne Mitglied werden. Wir haben eine Homepage, da kann man sich anmelden. Das heißt also www.fhkohl.at, also familiäre Hypocholesterin, eigentlich so abgekürzt. Und der Mitgliedsbeitrag ist eigentlich, wovon wir am wenigsten leben können. Das sind 20 Euro pro Jahr. Das ist eigentlich so ein Proforma-Titel, dass wir sagen, okay, du kriegst von uns Informationen, wir laden dich ein zu gewissen Veranstaltungen, was Jan Andrea auch sehr gut und mindestens viermal im Jahr. Es ist ein Newsletter mit allen neuen Informationen und Aktivitäten über uns und auch neue Erkenntnisse. Wir haben an Andrea zu du, wie wir unsere Kanäle bedienen.
Ja, was ich jetzt noch sagen wollte, weil du sagst, wir sind vernetzt in ganz Europa, wie unsere Vereinsgründerin den Verein gegründet hat, wurde gleichzeitig in Deutschland die Patientenorganisation gegründet, auch von einer betroffenen Mutter. Und diese Patientenorganisation hat sich aber leider aufgelöst, weil
Ich
sie
glaube, die war hier in
keine
Frankfurt, ne?
Die genau, ja. Und die waren sehr aktiv, die waren super vernetzt, aber Du kannst dir vorstellen, wenn ich dann selbst ein Thema habe und nicht mehr die Energie habe und die Zeit habe, dass ich es machen kann und es findet sich keine Nachfolge im Vorstand, die haben den Verein leider auflösen müssen. Und jetzt haben wir hier in Österreich einige von diesen deutschen Mitgliedern, die bei uns sich angemeldet haben und die kommen vielleicht sogar im Herbst zu unserer Generalversammlung nach Wien. Und da treffen wir uns und da würden wir uns sehr freuen, weil wir zahlen denen natürlich auch einen kleinen Reisekostenzuschuss, wenn sie von außerhalb anreisen müssen und übernachten müssen. Ja, also es wäre eine Motivation, Mitglied zu werden bei uns, oder?
Ich merke es gerade, aber ich sehe schon wieder eine Story für die Gut zum Herz-Ausgabe. Warum eigentlich nicht von der Veranstaltung zu berichten halt eben, ne? Also
Ja,
zum einen.
und. Und da wird dann einen Vortrag habe ich schon fixiert über das österreichische Register, ein FH-Register, was ja auch eine wichtige Aufgabe ist. Und der zweite Vortrag wird wahrscheinlich über den neuen Lipid-Konsensus sein, der herauskommt. Wo auch unsere Mitglied, also unsere wissenschaftlichen Beiräte mitgearbeitet haben.
Sehr spannend. Wir kommen zum Ende. Ich finde es hochinteressant, weil halt eben dann halt auch so viele, also es gibt quasi, ich habe jetzt gedacht, wir arbeiten hier riesig Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland, außer weil das ist einfach das gleiche Thema. Und wir haben, glaube ich, alle die gleichen Herausforderungen mit dem Thema aufmerksam zu machen. Wir haben die gleichen Themen wie mancher Arzt, was du erzählt hast, Annemarie, vielleicht ein bisschen besser aufgeklärt werden sollte oder sein könnte. Wir haben das Thema Früherkennung, was bei euch genauso ist. Gibt da wahnsinnig viele Parallelen und vor allem, es gibt so viel zu tun. Ja, es gibt richtig viel zu tun.
Du sagst es, Matthias. Und ich finde es so toll und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du uns da eingeladen hast, mit dir da ein bisschen darüber zu plaudern und den Zuhörern vielleicht ein bisschen was Neues zu erzählen.
Ich glaube, plaudern war das richtige Wort.
Ja.
Annemarie, ganz lieben Dank dir für auch die persönlichen Einblicke. Du sagst deiner Mama ganz liebe Grüße. Sie soll auf jeden Fall mal noch 10 Jahre machen. Vor allen Dingen sind das ja die besten Geschichten, dass es sich lohnt, an dem Thema zu arbeiten. Anna Andrea, dir viel Glück mit deinen Töchterchen, was das Thema Lipokleinar betrifft. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden in Zukunft mehr voneinander hören. Ganz wichtig, die Kontaktdaten, E-Mail-Adresse beziehungsweise den Link zu eurer Website kommt natürlich in die Shownotes rein. Und wir werden auch von diesem Podcast demnächst einen Bericht im Gut zum Herz Sommermagazin veröffentlichen, dass man neben dem, was jetzt unsere Zuhörer hören, auch nochmal Gesichter dazu bekommen und noch ein paar weitere Eckdaten zu dem, was ihr tut, was eure Arbeit ist und vor allem, was ihr seid und wer ihr seid. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch noch heiße Grüße nach Österreich. Wir haben gerade bei uns hier in Frankfurt an die 40 Grad. Bei euch ist es, glaube ich, nicht viel weniger. Von daher, ganz lieben Dank.
Dankeschön.
Ja, danke, Matthias.
Euch alles
Tschüss.
Gute. Ciao.
Alles Liebe.